Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 12, SS Sturmbrigade Derlewanger. Am Morgen des 8. April 1940 ging ein bestens gelaunter Oskar Derlewanger die Berliner Prinz-Albrecht-Straße entlang. Er trällerte ein Lied und genoss einen herrlichen Frühlingstag in der Hauptstadt. Es war außerordentlich warm in diesem Frühjahr. Alle Bäume standen schon in voller Blüte. Derlewangers Ziel war das SS-Verwaltungsgebäude. Gottlob Berger, SS-Obergruppenführer und Chef des SS-Hauptamts, hatte ihm um einen Besuch gebeten. Berger war ihm bestens bekannt. Sie kämpften im Ersten Weltkrieg in der gleichen Kompanie. Beide waren sie Schwaben und beide hatten sie die Veranlagung, rücksichtslos ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Derlewanger half Berger und Berger half Derlewanger. So war das seit 1916, wobei mittlerweile der auf der Karriereleiter rasch hochgestiegene Berger den stärkeren Arm hatte. Bergers Einfluss reichte so weit, dass eine Anklage gegen Derlewanger wegen Unterschlagung und eine weitere Anklage wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen fallen gelassen wurden. Warum Derlewanger jetzt zu Berger in das SS-Hauptamt bestellt wurde, war ihm unklar. Andererseits, was sollte man von einem Freund schon Schlechtes erwarten? Er freute sich auf das Treffen. Als Derlewanger in die Wilhelmstraße einbog und vor dem Haupteingang des SS-Hauptamtes stand, sah er eine Gruppe Schulkinder einer Mädchenschule. Etwa 30 Mädchen gingen mit zwei Lehrerinnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Museumsinsel. Derlewanger blieb stehen und starrte verzückt auf die etwa 13 bis 14 Jahre alten Mädchen. Hätte ich eine Waffe dabei und wäre der Krieg hier in Berlin, dachte er, dann wüsste ich schon, was ich mit euch süßen Dingern machen würde. Ach, was gibt es Schöneres als Krieg? Die Waffe ist das Gesetz und der Stärkere holt sich, was er braucht. Als einige der Mädchen im Vorbeigehen verwirrt auf Derlewanger blickten, zeigte er sein diabolisches Grinsen und lupfte seinen Hut zur Begrüßung. »Einen wunderschönen guten Tag, die Fräulein«, sagte er. »Kommt, Mädchen, geht rasch weiter«, erwiderte eine der Lehrerinnen mit misstrauischem Blick. »Na dann eben nicht«, sagte Derlewanger, grinste und betrat das SS-Hauptamt. Er meldete sich an der Pforte mit einem freundlichen »Guten Morgen, Dr. Derlewanger ist mein Name. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Herrn Obergruppenführer Berger.« 5 Minuten später betrat er Gottlob Bergers Büro. Berger war ein leicht übergewichtiger, mittelgroßer Mann. Er kam wie Derlewanger aus Württemberg und sprach ebenfalls wie er Deutsch mit schwäbischem Akzent. »Oskar, mein alter Kampfkumpane«, rief Berger überschwinglich Derlewanger begrüßend. »Na, wie gefällt es dir in Berlin?« »Grüß dich, Gottlob«, sagte Derlewanger, der sich sichtlich beeindruckt in dem großen Büro seines Freundes umsah. »Gut gefällt es mir. Und schön hast du es. Ich bin ja förmlich in Ehrfurcht erstarrt, als ich gehört habe, dass du jetzt hier der Chef bist.« »Quatsch, Oskar. Einer muss die Arbeit halt erledigen. Aber schön, dass du nach Berlin kommen konntest. Allein der Klang des heimatlichen Dialekts hier bei den Preußen ist es wert, dich eingeladen zu haben. Wie war Spanien? Habt ihr diesen südländischen Waschlappen mal gezeigt, wie man einen Krieg führt und gewinnen kann?« »Aber pst, halt«, Berger flüsterte jetzt, »offiziell gab es ja gar keine deutschen Truppen, geschweige denn eine Legion Condor. Und du warst ja nur inoffiziell dort, oder?« Berger lachte schallend. »Ja, Gottlob, war eine wunderbare Zeit dort unten, ganz nach meinem Geschmack. Du verstehst mich?« Berger nickte lächelnd. »Ach, Oskar, manchmal beneide ich dich, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze und Einsatzpläne durchgehen muss. Jeder so, wie er es verdient.« Erneut lachten beide laut auf. »Gottlob«, fuhr Derlewanger fort, »muss mich bei dir bedanken. Dass meine Verurteilungen aufgehoben wurden, verdanke ich dir.« »Geschenkt, Oskar, geschenkt«, erwiderte Berger beschwichtigend. »Aber schau, genau aus diesem Grund müssen wir reden. Komm, wir machen es uns gemütlich.« Sie setzten sich beide auf eine bequeme Sitzecke. Eine Sekretärin brachte Kaffee. »Oskar, du bist ein Mann des Krieges. Todesverachtend, exzessiv und skrupellos. Und dann ist ja da noch deine Leidenschaft für minderjährige Mädchen. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich das so offen ausspreche.« »In keiner Weise. Du hast mich mit wenigen Worten recht treffend charakterisiert«, sagte Derlewanger. Er grinste Berger schmallippig an. Schön. Dann sind wir ja schon beim wichtigsten Punkt angekommen, sagte Berger. Deine Eigenschaften und Vorlieben sind Gift in Friedenszeiten. Schafft dir nur Probleme und bringt dich ins Gefängnis. Im Krieg hingegen bist du Gold wert. Berger lächelte Dirlewanger vielsagend an. Stell dir doch mal vor, dass du all das, was du erfolgreich im spanischen Bürgerkrieg gemacht hast, unter deutscher Flagge weiterführen kannst. Gottlob, meinst du das wirklich so, wie ich es gerade verstanden habe? Fragte Dirlewanger. Berger nickte und trank aus seiner Kaffeetasse. Oskar, ich möchte, dass du mein Mann fürs Grobe wirst, fuhr Berger fort. Zeig den Affen an der Front, einschließlich unseren aufgeblasenen Wehrmachtgenerälen, wie man erfolgreich einen Krieg führt. Todesverachtend, exzessiv und skrupellos. So wie du es bist. Ich gebe dir alle Freiheiten diesbezüglich. Dirlewanger starrte Berger ungläubig an. Ist das dein Ernst, Gottlob? Aber sicher, Oskar, antwortete Berger. Du bist ab sofort wieder wehrfähig und bekommst ein Sonderkommando der SS im Rang eines Obersturmführers. Der Führer ist einverstanden. Er fand meine Idee glänzend. Du suchst dir Männer aus, die genauso denken und handeln wie du. Wenn einer vorbestraft ist oder im Gefängnis sitzt, was soll's? Bist ja auch vorbestraft. Wir führen ja schließlich einen Krieg. Du hast mich verstanden? 100%ig. Ich bin sprachlos. Berger lächelte gutmütig. Eine Bedingung habe ich jedoch, sagte er, unter uns Schwaben. Du bekommst deine Befehle von mir und berichtest in erster Linie ausschließlich an mich, direkt hier in das SS-Hauptamt. Verstanden? Verstanden, Gottlob. Schön. Und jetzt trinken wir einen. Berger holte aus einer Schreibtischschublade eine Flasche Cognac und schenkte sich und Dirlewanger ein Glas ein. Hier, Oskar. Letzte Woche in Frankreich erobert. Was Besseres gibt es nicht in Berlin. Prost, mein Freund. Prost, Gottlob. Ich werde dich und den Führer nicht enttäuschen. Na, da bin ich mir sicher. Sie stießen die Gläser aneinander und tranken genüsslich ihren Cognac. So, dann fangen wir mal an, sagte Berger und stellte sein Glas ab. Er ging zu einem Schreibtisch, nahm den Hörer des Telefons und sprach. Frau Jeske, rufen Sie bitte wie vereinbart Sturmscharführer Schmidt. Nach einer Minute klopfte es an der Tür. Ein schlanker, drahtiger junger Mann trat ein. Er begrüßte die beiden mit einem lauten Heil Hitler, machte den Hitlergruß und schlug die Haken aneinander. Heil Hitler, Herr Sturmscharführer, nehmen Sie Platz, sagte Berger und wies ihm einen Stuhl an der Sitzecke zu. Jawohl, Herr Obergruppenführer, sagte Schmidt und setzte sich. Bitte, legen Sie los, meinte Berger. Er lehnte sich zurück, zündete sich eine Zigarette an und wartete auf Schmidts Bericht. Wie von Herrn Obergruppenführer angeordnet, bin ich alle Mitglieder der Waffen-SS im Rang eines Haupt- oder Oberscharführers durchgegangen. Unter diesen finden sich etwa 30 Personen, die aufgrund eines Vergehens eher marginaler Art bisher nur als bedingt wehrfähig eingestuft wurden. Diese ließen sich durch entsprechende Einbindung in das Sonderkommando vollständig rehabilitieren. Es handelt sich ausnahmslos um hervorragend ausgebildete Scharfschützen. Hört sich gut an, sagte Dirlewanger. Und der Rest der Truppe? 20 bis 30 Unteroffiziere sind etwas wenig. Schon klar, Oskar, schon klar, sagte jetzt Berger. Hör einfach weiter zu. Er signalisierte Schmidt fortzufahren. Bezüglich der Aufstockung der Truppe mit Lanzern brauchen wir Ihre Hilfe, Herr Obersturmführer Dirlewanger, sagte Schmidt. Herr Obersturmführer, hört sich gut an, dachte Dirlewanger und musste grinsen. Ich habe diesbezüglich die Liste von aktuell nicht wehrfähigen Soldaten und Reservisten durchgearbeitet. Hier sind die meisten geistig oder körperlich krank oder haben Angst vor dem Feind. Dann gibt es eine relativ große Gruppe von Soldaten der Marine oder Luftwaffe, die aufgrund ihrer Ausbildung wohl schwer für ein Heer-Sonderkommando abkommandiert werden können. Aktuell wissen wir folglich nicht, wie wir eine Truppenstärke von 100 und darüber hinaus als Mindestzahl erreichen können. Oskar, jetzt bist du gefragt, sagte Berger. Dirlewanger zündete sich nun ebenfalls eine Zigarette an, legte den Kopf zurück und inhalierte tief. Lass mich nachdenken, begann er. Was brauchen wir? Bestens ausgebildete Schützen, kampferfahrene Männer, aber solche, die skrupellos sind und viel in Kauf nehmen würden, um rehabilitiert zu werden. Er kratzte sich am Hinterkopf. Gute Schützen, skrupellos, vorbestraft oder im Gefängnis, dachte er laut. Herr Sturmscharführer Schmidt, sagte er schließlich, auf Ihrer Liste. Wie viele gibt es da, die wegen Wilderei bestraft worden sind? Das müsste ich im Detail nachsehen, Herr Obersturmführer, sagte Schmidt. Ich schätze mal so um die 50 bis 100 Personen. Schön, sagte Dirlewanger. Dann nehmen wir doch die. Wilderer können schießen und trauen sich was. Als nächstes suchen sie nach Personen, die wegen Trunkenheit oder etwaiger Sexualdelikte als wehrunfähig gelten. Sollte sich darunter für den Kampf unfähige Soldaten finden, können wir diese Vorabmarsch immer noch ermitteln und aussortieren. Schmidt nickte und machte sich Notizen. »Ich sehe, Oskar«, sagte Berger, »dass ich mit dir den richtigen Mann für die Aufgabe gefunden habe. Die Idee mit den Wilderern ist genial. Dann haben wir doch unsere SS-Sturmbrigade Dirlewanger, oder? Herr Sturmscharführer«, sagte er jetzt in Schmidts Richtung, »veranlassen Sie alles wie besprochen. Finden Sie rasch die genannten Personen. Der Herr Obersturmführer geht mit Ihnen die getroffene Auswahl durch. Anschließend schicken Sie die entsprechenden Befehle auf meinen Namen raus. Wenn es einen Strafgefangenen betrifft, versenden Sie den Befehl in das jeweilige Gefängnis. Wir machen hier Nägel mit Köpfen. Alle Personen haben sich bis Mitte Mai in Sachsenhausen einzutreffen.« Schmidt stand auf und schlug erneut die Haken zusammen. »Jawohl, der Obergruppenführer. Ach, und Schmidt«, sagte Berger, »sorgen Sie dafür, dass der Herr Obersturmführer endlich die Uniform bekommt, die ihm zusteht.« »Jawohl, Herr Obergruppenführer. Wird erledigt. Heil Hitler«, sagte Schmidt und verließ den Raum. »Na, wie sieht es aus, Oskar?«, fragte Berger, nachdem Schmidt gegangen war. »Noch ein Gläschen Cognac?« »Gerne, Gottlob, sehr gerne. Ist das nicht ein herrlicher Tag heute?« 3 Wochen später erhielt Bernhard den Befehl aus Berlin. Er musste sich bis zum 17. Mai des Jahres im Übungslager Sachsenhausen melden. Bernhard wusste nicht, ob er sich freuen sollte, nun also doch die Aufgabe zu erfüllen, für die er jahrelang ausgebildet wurde. Im Grunde war es ihm egal. Nachdem Ludwig vor 1,5 Jahren verhaftet wurde, fing seine Mittäterschaft bei der Planung von Evas illegaler Ausreise auf. Bernhard wurde wegen der Beteiligung an einer Urkundenfälschung vom Hauptscharführer zum Oberscharführer degradiert und seitdem als Wachsoldat in der Kaserne eingesetzt. Er musste im Schichtdienst Wache halten und Kontrollgänge unternehmen. Eine härtere Strafe wie die Entlassung aus der SS, verbunden mit einer Arbeits- oder Gefängnisstrafe, blieb aus, da er die Ausgabe des falschen Dokuments rechtzeitig verhindert hatte. Dies entsprach zwar nicht den Tatsachen, lag er doch zum damaligen Zeitpunkt für mehrere Tage nicht ansprechbar im Bett. Es wurde ihm jedoch in der Bewertung der Schuld als positiv ausgelegt. Somit ging er Tag für Tag einer öden Tätigkeit nach, während seine Kameraden an der Front abkommandiert wurden. Bernhard war zwar naiv, dass er früher oder später seinen Marschbefehl bekommen würde, war ihm jedoch klar. Auf einen so treffsicheren Scharfschützen im Krieg zu verzichten, war unwahrscheinlich. Bald nach dem Eintreffen des Befehls packte er folglich seine wenigen Habseligkeiten, meldete sich bei dem Kommandanten der Kaserne ab und begab sich auf die Reise zum Konzentrationslager Sachsenhausen, nördlich von Berlin. Das KZ Sachsenhausen war in Form eines riesigen gleichschenkligen Dreiecks angelegt. An der Mitte der Grundlinie des Dreiecks war der Eingang mit einem großen Wachturm. Von hier kam man auf den halbmondförmigen Appellplatz. Um diesen herum waren wiederum in mehreren Ringen die insgesamt 68 Baracken angeordnet. Auf der Spitze des Turms war ein Maschinengewehr platziert. Somit war es möglich, von einer Position aus alle Baracken nicht nur einzusehen, sondern auch bei Bedarf zu beschießen. Unmittelbar vor dem Haupteingang war eine große Kasernenanlage mit Truppenlager, Exerzierplatz, Mannschaftsunterkünften, Verwaltungsgebäuden und Garagen. Das KZ Sachsenhausen war nicht nur Gefängnis, sondern auch SS-Ausbildungs- und Schulungszentrum. Bernhard erreichte dieses Ziel seiner Reise am 13. Mai. Er nahm den Zug von München nach Berlin und anschließend den Regionalzug nach Oranienburg. Die 2 Kilometer vom Bahnhof ging er zu Fuß. Von dem abgesperrten Bereich sah er zunächst nur Mauern und Zäune. Als er den Abschnitt der Kommandantur betrat, fiel ihm dieser als außerordentlich hübsch und gepflegt auf. Es gab bunte Blumenbeete mit niedrigen kleinen Holzzäunen umsäumt. Bernhard fühlte sich sofort an den Garten des Münchner Waisenhauses erinnert, für dessen Pflege er doch immer zuständig war. Er meldete sich in einem der Verwaltungsgebäude und legte seinen Einberufungsbefehl dem hier tätigen Sturmscharführer vor. »Heil Hitler«, dröhnte Bernhard, »Oberscharführer Neumann aus München, melde mich zum Dienst.« »Heil Hitler«, sagte der SS-Mann gelangweilt mit Berliner Akzent, nachdem er Bernhards Befehl gelesen hat. »Ein Bayer, na sowas. Schon mal hier gewesen?« »Bisher nicht.« »Na, macht nichts. In 2 Tagen trifft sich dein Kommando, dann geht es bald an die Front. Neumann, ich rate dir, genieß die verbleibende Zeit hier. Wer weiß, wie es danach wird. Hier gibt's alles, was du brauchst. Gutes Futter, Schnaps, Weiber. Kann ich mir selber keinen besseren Ort vorstellen. Na komm mit, Ich zeig dir deine Unterkunft und wo du sonst alles findest. Im Lager angekommen, richtete sich Bernhard in dem ihm zugewiesenen Raum ein. Anschließend beschloss er, die Gegend zu erkunden. Er ließ den Kasernen- und Verwaltungstrakt hinter sich und wanderte auf einem Fußweg Richtung Lenitzsee. Es herrschten angenehme Temperaturen und über den See blies eine leichte Brise. Alles war still und idyllisch. An einer zum Wasser gut zugänglichen Stelle ging Bernhard in Hocke, beugte sich vor und überprüfte mit seiner linken Hand die Wassertemperatur. Schade, etwas zu kalt, um baden zu können, dachte er. Dennoch sehr schön hier. Er blickte noch etwas über den See, bevor er Richtung Havelmündung weiterging. Nach einer kurzen Strecke kam eine kleine Brücke. Hier überquerte er den Fluss und ging auf einem moorigen Uferweg weiter. Nach etwa einem Kilometer sah er ein umzäuntes Areal direkt am Seeufer. Als er näher hinkam, bemerkte er 10 bewaffnete SS-Wachmänner, die etwa 100 Häftlinge bewachten. Die Zwangsarbeiter standen vereinzelt in tiefen Lehmgruben. Ihre Kleidung und ihre Gesichter waren total mit Lehm beschmiert. Einige hatten Spitzhacken, einige Schaufeln, andere trugen auf den Rücken geschnallte Steine. »Heil Hitler«, grüßte Bernhard 2 Wachmänner, als er am Zugang zu dem Gelände ankam. »Heil Hitler«, antworteten die beiden SS-Männer. »Neumann, Bernhard«, stellte sich Bernhard vor. Man schüttelte sich die Hände, einer der beiden Männer bot Bernhard eine Zigarette an. »Nein, danke«, sagte Bernhard. »Ich bin einer der wenigen Nichtraucher.« Die Männer nickten und zündeten sich selbst eine Zigarette an. »Bist neu hier?« »Ja, heute über Berlin aus München angekommen«, antwortete Bernhard. »Ah, aus München. Naja, wirst schon sehen, ist nicht übel hier«, sagte der 2. SS-Mann. »Solange die da unten ihre Arbeit machen und brav bleiben, kann man es fast genießen, an so einem Tag wie heute hier Dienst zu schieben.« »Was müssen die denn arbeiten?« fragte Bernhard und deutete auf eine Häftlingsgruppe, die in einem tiefen Erdloch mit Hacken und Schaufel gruben. »Die buddeln Ton. Das Ganze wird dann in Formen gepresst, getrocknet und zu Klinkersteinen gebrannt. Ist eine Scheißarbeit. Aber du glaubst ja gar nicht, wie zäh manche von denen sein können.« »Aha«, sagte Bernhard. »Und was haben die alle angestellt?« »Man sieht, dass du neu hier bist«, sagte der 1. SS-Mann. »Schau dir mal die Jacken von denen an. Was für ein Zeichen siehst du?« »Bei dem Schmutz wenig. Ich würde mal sagen, einen roten Wimpel?« »Richtig. Roter Wimpel heißt politischer. Blauer steht für Emigrierter, schwarzer für Asozialer, grüner für Krimineller. Und den rosa Wimpel hat wer?« fragte Nummer 1. Die beiden Wachmänner lachten spöttisch. Bernhard blickte fragend. »Na, das sind unsere rosa Mädchen. Schwule, warme Brüder.« »Ach so«, sagte Bernhard verunsichert. Während sich Bernhard mit den beiden Wachmännern unterhielt, hörte einer der Zwangsarbeiter in einer tiefen Lehmgrube etwa 30 Meter vom Eingang des Geländes entfernt plötzlich das Arbeiten auf. Er stützte sich auf seine Schaufel und betrachtete intensiv die 3 SS-Männer. Langsam kletterte er aus der Grube, hielt inne und starrte weiter auf die Gruppe. Vor allem Bernhard schien ihn zu interessieren. Er beugte sich nach vorne, kniff die Augen zu, um ihn besser fixieren zu können. Dann ging er mit der Schaufel in der Hand langsam auf die Männer zu. »Hier arbeiten zurzeit nur politische. Ist gut so. Die verstehen Deutsch, sind harmlos und machen anständig ihre Arbeit. Wer faul ist, kriegt abends nichts zu essen. Das motiviert«, sprach der 2. SS-Mann weiter. Plötzlich warf er eine fast fertig gerauchte Zigarette weg, riss sein Gewehr hoch und zielte auf den nur noch etwa 15 Meter vor ihnen stehenden Arbeiter. »Was ist denn hier los? Hey, du schmutziges Ferkel«, schrie er. »Was glotzt du uns so an? Bleib bloß in deinem Loch.« Der Mann war total verdreckt. Gesicht, Hände und die gesamte Kleidung waren dick mit Lehm beschmiert. Er bewegte sich weiter langsam auf die beiden Wachmänner und Bernhard zu. »Einen Schritt weiter und es gibt 3 Tage nichts zu essen. 2 Schritte weiter und ich knall dich ab, verstanden?« Der Arbeiter blieb stehen, blickte eindringlich auf die 3, drehte sich aber schließlich um und kehrte zur Lehmgrube zurück. »So ein Spinner«, sagte der 1. Wachmann. »Siehst du, Neumann, trauen kannst du hier keinen. Die haben nichts mehr zu verlieren. Manche drehen plötzlich durch. Dann musst du sie abknallen, hilft alles nichts.« »Verstehe, Kameraden«, sagte Bernhard, der plötzlich ein seltsames Gefühl verspürte. Er hatte den dringenden Wunsch, schnell diesen Ort zu verlassen. »Ich gehe dann besser mal. Vielen Dank, Heil Hitler«, sagte er, drehte sich um und ging in seinem typischen Watschelgang rasch den Weg zur Kaserne zurück. »Bis dann, Neumann«, riefen ihm die beiden Männer hinterher. komischer Kauz, sagte leise der zweite Mann, als Bernhard einige Schritte weg war. Und hey, du da in der Grube, rief er jetzt laut in Richtung des zuvor ermahnten Zwangsarbeiters. Wenn du noch einmal so eine Scheiße machst, wirst du mit den Klinkersteinen mitgebacken, verstanden? Verstanden, antwortete der Häftling. Der Häftling fing zögerlich wieder mit der Arbeit an. In seinem Kopf rumorte es. Er war es. Er muss es gewesen sein. Kurze Arme, kurze Beine, massiger Oberkörper, breites Gesicht. Den erkenne ich immer und überall wieder. Ich fasse es nicht. Lässt mich kaltblütig sitzen und schafft es damit, dass ich in diese Hölle gebracht werde. Und jetzt ist er eines dieser sadistischen SS-Wächterschweine. Hier, direkt vor meiner Nase. Du Schwein, Bernhard. Du verdammtes Schwein. Der Häftling trug unter der dicken Lehmschicht einen roten Wimpel auf der Jacke. Er hatte die Insassennummer 1860631. Sein Name war Ludwig Hochberger.